turn your tax refund into a new kitchen with Menards. Make this the year you check that project off the list. Renovate your space with new cabinets from Cardell. They're ready to install and come in a variety of styles and finishes with free shipping to your home. Visit our kitchen showrooms in-store or go to Menards.com for free estimates today. Plus, check out our weekly flyer for all of our hot deals going on now. Save big money
at Menards. You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Man merkt es vielleicht schon am Audio und wer sich es anschaut auf YouTube wird auch sehen, ich sitze im Homeoffice, also vor meinem Computer und damit habe ich natürlich ein paar andere Möglichkeiten. Und wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, wieder an meinem Rechner zu sitzen und auch ein bisschen Zeit habe, dachte ich mir, heute ist der richtige Moment, um die zweite Folge in der Serie aufzunehmen, nämlich wenn Digitalisierung scheitert. Ich habe mal versucht, das jetzt mit einem Bild zu untermalen. Ich habe das nochmal genannt, Failed Innovation. Ich weiß nicht wirklich, ob das Bild dann eigentlich wirklich so richtig aussagekräftig ist. Sieht eigentlich alles viel zu schön aus auf dem Bild, was ich hier genommen habe. Aber darum geht's. Es geht um Failed Innovation. Also ich sage mal, Digitalisierungsideen, Konzepte, die am Ende doch nicht wirklich so richtig Raum greifen, nicht wirklich richtig funktionieren. Und heute habe ich einen Bereich mir mal vorgenommen. Naja, das ist immer ein bisschen kritisch, weil wir natürlich auch in dem Bereich ordentlich Gas geben wollen bei der Time-to-Act-Group. Und zwar geht es um KI. Und zwar KI, die eben nicht funktioniert. Ja? Also wenn wirklich dann Algorithmen entwickelt werden, die aber eben nicht wirklich das gewünschte Ergebnis bringen. Ja, also wir werden heute natürlich wieder über Innovation sprechen, eben im Zusammenhang mit KI, aber hier, heute geht es eben ganz konkret um ein paar Beispiele, die zwar eben auf PowerPoint-Folien gut aussehen, ne, dann aber im Alltag irgendwie versagen. Viele der Beispiele, die ich heute bringe oder auf die ich Bezug nehme, die liegen jetzt schon ein paar Jahre zurück, insofern hat sich natürlich die Welt ein bisschen weitergedreht. Aber nichtsdestotrotz, damals, und es gibt auch heute immer noch solche Ansätze, wurden die natürlich als Game Changer platziert und dann sind sie leider als Lesson Learned irgendwo im Aktenschrank versandet, würde ich mal so formulieren. Ne? Also, wir gucken uns das heute mal an und das eben mit dem ganz konkreten Blick auf KI-Projekte, ne? Die dann eben leider trotz Milliardeninvestitionen gescheitert sind. Ne? Vielleicht Milliarden ein bisschen hochgegriffen, aber hier und da hat es ordentlich viel Geld gekostet. Ne? Also steigen wir mal ein. Ich habe natürlich auch wieder ein paar Videos mitgebracht, so ein paar so kurze Ausschnitte. Ne? Ich muss immer aufpassen, ne? Urheberrecht etc. Das sind alles Dinge, die man sich bei YouTube auch anschauen kann. Ändert nichts an dem Umstand, dass ich natürlich jetzt hier drauf verweise, damit man eben auch ein Bild davon bekommt, über was ich spreche. Und ich versuche das natürlich so weit wie möglich einzuordnen, damit es ja keine Probleme gibt in Verwendung dieser Inhalte. Ne? Also stellt euch vor, jemand sagt zu dir, unsere Software erkennt Krankheiten besser als Ärzte. Ja. Unsere KI trifft bessere Entscheidungen als dein Team. Unsere Algorithmen ersetzen Erfahrung. Ne. Das klingt alles ja wirklich viel zu schön, um wahr zu sein. Ne. Wir sind jetzt schon so ein paar Jahre in diesem Bereich, wo natürlich irgendwie auf jedes Stück Software irgendwie so ein bisschen KI drauf geträufelt wird, in der Hoffnung, dass das dadurch besser wird. Hier und da muss ich wirklich sagen, ist das mittlerweile in einem echt guten Zusammenspiel. Ne? Die alte Lösung mit KI wird einfach tatsächlich besser. Hier und da ist es für mich immer irgendwie so das Gefühl von, ja, da will einer unbedingt eben auf der Welle mitschwimmen. Und naja, ne? Also man muss irgendwie trotzdem ja der Konkurrenz voraus sein. Insofern braucht es KI. Ne? Es braucht ein bisschen mehr Effizienz, Wettbewerbsvorteil. Komm, also lass uns da irgendwas mitmachen. Da gab es auch, wie gesagt, in den letzten Jahren ja ganz viele Ansätze. Jeder kann das sicherlich auch mal für sich so ein bisschen ausprobieren. Der ein oder andere hat schon Copilot in Verwendung oder nutzt andere KI-Lösungen, sei das ChatGPT, Gemini, Claude, Anthropic und wie sie alle heißen. Ja. So, Nehmen wir mal aber uns ein Beispiel vor, wo man sehen kann, dass KI dann eben doch nicht ganz so einfach in der Umsetzung ist. Ist eins der bekanntesten Beispiele im Sinne von, es ist leider gescheitert, so in dem Zusammenhang, ne? Und zwar war das Thema IBM Watson Health. Ich habe ein kleines Video mitgebracht, damit man das mal so ein bisschen einordnen kann. Damals war das ein Beitrag von Bloomberg. Ich will da gar nicht allzu lange reinspielen, aber hört es euch mal kurz an, was da gesagt wird, was da erzählt wird.
Can Watson Health do that, for example, a United Health or a Mayo Clinic can't do?
Well, I think one of the key things, Emily, is that we spent the last year really working on the knowledge side of medicine with Watson, understanding all the unstructured tech, the research material. And now what we're doing with the new Watson Health Cloud is bringing together all the structured information, the data that comes from the devices that we carry around, the consumer devices, the medical devices. As we start to pull that data together, the amount of information that we as humans are going to collect through our lifetime is reaching to the point where it's equivalent to 1,100 terabytes of data, or about 300 million books about each and every one of us. This is an enormous amount of information and requires really serious horsepower to be able to deal with, and Watson's going to provide that.
Gut, also will gar nicht allzu weit da jetzt in dieses Video reingehen, kann man sich anschauen. Das ist übrigens, wer das eben noch nicht gesehen hat, das ist schon ein bisschen her, ne? Also tatsächlich, das war so Mitte der 2010er, ne? Also 2014, 15. Das Video hier ist eben auch schon 10 Jahre alt, ne? Also IBM hat das damals, und wie gesagt, ich meine, der Ansatz, grundsätzlich finde ich das ja hochinteressant, weil es gibt wirklich, man hat es gehört, jede Menge Daten, die wir über uns selber sammeln. Ne? Jeder hat irgendwie so ein Wearable mittlerweile an der Hand oder irgendwo am Arm, nicht an der Hand, na, der ein oder andere hat es am Finger. Ne? Und dann haben wir gegebenenfalls auch zu Hause, ey, ohne Witz, ich habe ja ein paar Kilo abgenommen über die letzten Jahre. Ich habe sowas wie eine smarte Waage von Y-Things und dann noch Blutdruckmesser, ne? Also wir erzeugen Daten ohne Ende, und natürlich gibt es die jetzt nicht nur aus dem privaten Kontext, wie wir das jetzt als einzelne Person gerne machen wollen, um so ein bisschen unsere Gesundheit zu tracken, ne? Also da gibt es natürlich auch medizinische Daten, die von unseren Ärzten, von irgendwelchen Kliniken aufgenommen werden. So. Also, die Botschaft war die, ne? IBM Watson, in dem Sinne Watson Health, das ist so das medizinische Superhirn oder soll das medizinische Superhirn werden. Ja, und die KI liest Millionen von Studien, sie analysiert Patientendaten, sie erkennt Muster, und eben all das, was sonst irgendwie Menschen übersehen, wird von dieser KI irgendwie erkannt. Und damit sollten so Sachen dann erreicht werden wie verbesserte Krebsdiagnosen, Vorschläge für Therapien. Der ganze Klinikbetrieb sollte revolutioniert werden, damit man eben auch sicherstellt, dass die richtigen Maßnahmen, die richtigen Behandlungen in der richtigen Reihenfolge vorgenommen werden, die richtige Medikamentation eingestellt wird, etc. und so weiter. Ne? So, ich meine, die Medien haben das gefeiert, ne? Also, wie gesagt, man sieht ja auch hier, das ist so ein Beitrag von Bloomberg, die haben das aufgegriffen und haben gesagt, ey, super, erzählt mal. Ne? Die Investoren haben gejubelt, die Krankenhäuser sind eingestiegen, und dann kam der Alltag. Ne? Und Ärzte haben dann tatsächlich berichtet, ne? Also die Empfehlungen, die da rausgekommen sind, waren hier und da falsch, ne? Unvollständig, teilweise sogar gefährlich. Warum, kann man sich jetzt die Frage stellen. Ne? Zum damaligen Zeitpunkt könnte man auch sagen, und da haben natürlich jetzt sicherlich ein paar brillante Geister jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, aber zu dem Zeitpunkt muss man sagen, ne? Watson wurde mit theoretischen Daten trainiert. Ne? Es gab eigentlich keine realen Patientendaten zum damaligen Zeitpunkt, die man aufgenommen hat. Ne? So saubere Standards oder so wurden auch nicht in das, soll man sozusagen, in das Modell mit aufgenommen, ne? Und der Zugriff auf Informationen war auch nicht in jedem Fall immer vollständig, ne? So, Konsequenz war, ne, also viele Vorschläge, die Watson dann gebracht hat, mussten eben manuell korrigiert werden, ne? Und eigentlich wurde es eher so zu einem Art Assistenzsystem für die Nacharbeit, aber eben nicht zu der versprochenen Revolution, ne? Übrigens, dann Ende 2022 hat IBM diesen Geschäftsbereich verkauft. Ne? Still, ohne große Presse. Ne? Ein Milliardenprojekt, kann man wirklich sagen, gescheitert. Nicht an der Realität, also nicht an der Rechenleistung, sorry, nämlich genau, es ist gescheitert an der Realität. Und warum ist das jetzt eigentlich jetzt kein Einzelfall? Ja? Also warum ist Watson eigentlich gescheitert? Naja, also ich Das große Problem, immer wenn es um KI geht, und das betrifft dann eben, also ich meine, das ist jetzt natürlich die Entwicklung einer komplexen KI-Lösung, aber wer auch mal die anderen Podcast-Folgen sich so anhören möchte von meinem Kanal, da habe ich schon mal das ein oder andere auch mit meinem geschätzten Kollegen Matthias Bauer-Matze von der Time to Act Group oder bei ihm von der Advantage aufgenommen. Und dann kommen wir natürlich zu solchen Dingen wie zum Beispiel, naja, ein großes Problem ist eben eine schlechte Datenbasis, ne? KI lernt nur aus dem, was man ihr gibt, ne? Und dann gibt es halt das Problem Garbage in, Garbage out. Ne? Unvollständige Daten, widersprüchliche Formate, manuelle Einträge. Naja, keine KI, kein Algorithmus dieser Welt kann dieses Problem einfach mal so lösen. Ne? Nächstes Problem ist wiederum dann, das schließt sich an das Thema gute Qualität von Daten an, ist die Frage nach Data Governance. Ne? Wer verantwortet die Daten? Wer pflegt sie? Wer validiert sie? Wer entscheidet eigentlich, ob Daten gut sind? Dass man das auch der KI so beibringt. Ne? Und in vielen Unternehmen ist die Antwort auf diese Frage niemand. Ne? So, nächstes Ding, das ist sozusagen die Praxis besiegt den Plan, ne? Oder die Realität ne? Besiegt das Labor, wenn man so will. Ne? Viele KI-Modelle funktionieren natürlich super gut in irgendwelchen Demos oder Pilotprojekten in Testumgebung, aber versagen dann so im Einzelnen dann im operativen Chaos, weil es vielleicht auch in der Planung des Ansatzes eben so nicht jede Eventualität gegeben hat. Und eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir auf ein bestimmtes Problem schauen, was immer wiederkehrend uns dann begegnet, dann wird man sagen, ja klar, das ist genau das. Da ist auch nicht unbedingt da, wo die KI uns hilft. Ja? Die wollen wir dann für die Fälle, wo wir sonst nicht irgendwie auf eine coole Idee kommen. Ja. Aber eigentlich wird sie trainiert auf der Basis von diesen Daten, die ja sonst immer für uns auch so diesen Effekt mit sich bringen. Schon tausendmal gesehen, ja komm, ist das. Wo ist also der Mehrwert von KI? Wir wollen ihn gerne dann eben genau in diesen Sonderfällen, aber auf diese Sonderfälle ist dieses System gar nicht trainiert. Ja? Da muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt selber so eine Lösung kauft und egal welchen Hersteller ich jetzt nehme, ne, ob das jetzt eine SAP, ob das jetzt eine Microsoft und egal wen, da kann ich ganz viele andere nehmen. Natürlich ist da ganz oft Marketing und manchmal ist Marketing eben mehr als Substanz, ja, oder sagen wir mal so, das, was versprochen wird, ist nicht unbedingt das, was man dann kriegt, ne, also auch Watson wurde verkauft wie ein Wunderwerk. Ich meine, diese tollen Videos, die wir hier sehen, ne? Schwierig. Es wurde eben nicht verkauft wie ein Werkzeug. Ne? Und dann erzeuge ich auch so eine Erwartungshaltung. Das ist genau das so eigentlich. Es hilft mir genau in den Bereichen, wo ich sonst immer irgendwie so lost bin. Ne? Und genau da hat es leider dann eben nicht den gewünschten Mehrwert gebracht. Und dann ist Enttäuschung einfach vorprogrammiert. Und wie gesagt, Watson ist nur einer der prominentesten Fälle in dem Zusammenhang. Aber schauen wir mal kurz auf ein paar andere Fälle. Und von einem habe ich dann auch nochmal so ein Beispiel mitgebracht, wobei das ist jetzt eher bezogen auf ein Unternehmen, was auf so eine Lösung gesetzt hat und dann mit einer kleinen Herausforderung zu kämpfen hatte. Komme ich gleich dazu. Ne? Also was gibt es noch an weiteren Beispielen, wo das ganz oft auch so eine Herausforderung ist? Predictive Maintenance. Ne? Also viele Industrieunternehmen schauen momentan nach Lösungen, die dazu beitragen soll, so wie Ausfälle von Maschinen, Systemen, Werkzeugen sozusagen vorausschauen oder voraussagen soll. Aber die Realität gerade bei diesem Anwendungsfall ist, dass meistens zu wenig historische Daten da sind. Ne? Und es gibt halt tausend und eine Variante, warum so eine Maschine irgendwie mal kurz den Geist aufgibt. Ne? Dann sind vielleicht auch die verarbeiteten Sensorwerte nicht wirklich immer so aussagekräftig, weil, was weiß ich, die Temperatur, die angezeigt wird, ist vielleicht zu hoch im Verhältnis zu dem, wie sie wirklich ist. Ne? Und daraus können sich andere oder falsche Rückschlüsse ergeben. Da gibt es natürlich heute auch sicherlich bessere Technologie, um eben auch solche Fehlerquellen auszuschließen. Lange Rede, kurzer Sinn, aber wenn ich halt mit solchen Problemen zu kämpfen habe, dann ist ein Risiko, was sich daraus ergibt, ne, im Kontext von Predictive Maintenance, dass es halt Fehlalarme gibt. Also das Gerät ist kurz davor, kaputt zu gehen. Ne? Und es ist gar nicht wirklich kurz davor, kaputt zu gehen. Es ist einfach eben ein falscher Wert, der jetzt irgendwie aufgenommen und dann entsprechend mit dem Regelmodell abgeglichen wurde und damit kommt der Alarm. Ne? Ich meine, zum Glück muss ich sagen, der Drucker, der neben meinem Computer steht, der funktioniert insofern halbwegs gut, weil er relativ verlässlich mir anzeigt, wann der Toner leer ist. Aber da könnt ihr euch auch schon mal überlegen, weil ich weiß nicht, ob da jetzt, da steckt wahrscheinlich keine KI drin, aber wie oft sagt das System, der Toner ist leer und du kannst gefühlt nur 100 Seiten drucken. Ne? Also das ist jetzt vielleicht nicht wirklich ein richtig passendes Beispiel, aber es geht eben auf dieses Thema, was sagen eigentlich diese Sensorwerte, ne? Und anhand von welchen, ich sage jetzt mal, Schwellwerten sind die kalibriert etc. Ne? So. Ein anderes Beispiel oder ein anderes Problem ist eben dann, wenn ich zwar Daten habe, aber die jetzt eben irgendwelche, ich sage jetzt mal, verkrusteten Strukturen beinhalten, ne? Und damit irgendwie so ein Bias verstärken, ne? Also wie man sich in der Vergangenheit entschieden hat oder wie man bestimmte Dinge angegangen ist, dann kann es natürlich zu Problemen kommen. Und dafür habe ich ein weiteres Beispiel mitgebracht. Schauen wir uns das mal an. Das war ein Nachrichtenbeitrag von Reuters über ein Unternehmen, wo wahrscheinlich jeder von uns auch ein Kundenkonto hat.
Amazon software engineers recently uncovered a big problem. Their new online recruiting tool did not like women. The glitch, sources told Reuters, stemmed from the fact that Amazon's computer models were trained by observing patterns in resumes of job candidates over a 10-year period, largely from men, in effect teaching themselves that male candidates were preferable. Reuters correspondent Jeffrey Dastin.
The technology thought, oh, Amazon doesn't like any resume that has the word women's in it. Women's, you know, captain of a women's chess club, captain of a women's soccer team, and all women's university. Because the company has hired so many male engineers or software developers, data scientists, and so forth, that clearly unsuccessful candidates are the ones who also would have this word women's in it.
Amazon.
Gut, machen wir auch an der Stelle Schluss, ne? Also das ist natürlich auch eben durch die Presse gegangen, ist jetzt auch wiederum schon ein paar Jahre her. So, wenn ich mir das anschaue, ne, der Beitrag ist jetzt auch 7 Jahre alt. Auch das Unternehmen hat natürlich daraus gelernt und mittlerweile mit Sicherheit eine viel bessere Lösung am Start, um eben eins zu erreichen, nämlich auch geeignete Kandidaten zu finden für die entsprechenden offenen Jobs, die es bei Amazon entsprechend gibt. Aber das ist heute übrigens ein sehr gebräuchliches Verfahren, zumindest in so eine Art Vorauswahl zu gehen. Das machen eben jetzt nicht unbedingt mehr die Personalabteilung selber, sondern die nutzen dafür solche Systeme. Ne? Aber Problem ist halt, wenn ich das aufsetze auf alten Erfahrungswerten, ne? Alte Trainingsdaten mit alten Strukturen, dann verstärke ich gegebenenfalls über diese Logik von solchen KI-Systemen genau diesen Bias. Dann kommst du zu Diskriminierung und dann habe ich mehr Risiko als Nutzen. Ne? So, gehen wir mal weiter und ich blende dann einfach mal ein anderes Bild ein, damit das ein bisschen lustiger wird. Gibt es natürlich auch so Ansätze im Kontext zum Beispiel von Sales Forecasting. Wir sind gerade dabei, in dem einen Unternehmen, wo ich der CDIO interimsweise sein darf, auch über die Einführung von Cloud for Customers, C4C, Second Edition von SAP nachzudenken. Und da gibt es mittlerweile auch so AI-Komponenten. Ne? Wir haben uns die jetzt noch nicht genau angeschaut, aber das ist heute auch ein ganz, ich sage es mal, spannender Bereich, nämlich Sales Forecasting Tools. Ich meine, wir wollen alle wissen, wie viel Geld wir hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten verdienen. Da gibt es normalerweise so Betrachtungen mit Sales Funnel und Sales Stages und weiß der Geier was, wo man eben vielleicht auch aus der Erfahrung heraus sagen kann, es gibt sowas wie Abschmelzquoten, aus 10 Leads wird eine Opportunity und aus 10 Opportunities wird ein Projekt. Und die Guten, die machen da einfach das mit einer höheren Prozentzahl und sind einfach auch besonders erfolgreich. Gut, es nimmt nicht unbedingt die Notwendigkeit aus der Diskussion, dass man gute Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben muss, die immer noch beim Kunden Gehör finden, ne? die Dinge richtig platzieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Auch dafür gibt es heute KI-Tools, ne? Und die versuchen dann eben sowas zu machen wie Umsatzprognose. Und dann gucken sie alle drauf und sind alle verliebt in die Zahlen, die da so nach oben gehen. Und was passiert dann? Dann entscheidet sich einfach mal Präsident Donald J. Trump, ja, dazu, jetzt mal den Iran anzugreifen, so, und peng, ne? Ich meine, ganz ehrlich, solche politischen Einflüsse, solche Krisen, genauso wie Corona oder was auch immer, die stecken natürlich in diesen Modellen überhaupt nicht drin. Und damit verlieren die faktisch eben ihre Prognosegenauigkeit. Das ist auch eigentlich solche, fast schon eben klar, unvorhersehbaren Ereignisse, die sind schwierig in irgendeiner Form auch in so ein Modell einzubringen. Na, ich arbeite ja selber gerade an so einem Simulator und ich habe dann eben auf den Hamburger IT-Strategietagen mit einem geschätzten die sagen Kollegen gesprochen, aber jemand, mit dem ich schon seit Jahren auch hier und da das ein oder andere Projekt machen durfte. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du jetzt sowas simulierst, dann musst du auch irgendwie so eine Meta-Diskussion damit reinnehmen. So irgendwie so Meta-Ereignisse, wie zum Beispiel Chip-Krise. Haben wir übrigens jetzt mal aufgenommen. Also man kann dann eben eintragen, was da gerade sozusagen und vielleicht noch als aktuelles Problem mit in die Betrachtung von bestimmten alternativen Maßnahmen, die dann eben umgesetzt werden sollten im nächsten Jahr, um dann eben die eigenen Run-Costs zu reduzieren oder so, haben wir sogar mit aufgenommen. Aber ich sage nochmal, das dahinterliegende grundsätzliche Modell kennt natürlich diese Zusammenhänge im Falle eines Falles, nur weil jetzt, was bei uns eben jetzt im Hintergrund irgendwas mit Gemini oder mit ChatGPT läuft, dass es das irgendwie einordnen kann, aber die speziell jetzt für irgendwelche Sales-Lösungen wie Salesforce oder meinetwegen auch SAP Cloud for Customers entwickelt wurden, da muss man immer sagen, ne, auch die Modelle wären ein bisschen besser, aber mein Gott, nochmal, wer hätte jetzt voraussagen können, dass wir gerade jetzt wiederum eben so einen Anstieg vom Ölpreis haben und damit eben auch Konsequenzen, was Energiepreise betrifft etc. pp. Und schon werden wieder Unternehmen vorsichtiger und dann wird eben nicht mehr aus jeder zehnten Opportunity ein Projekt, sondern vielleicht nur noch aus jeder zwanzigsten. Ne? Oder die Kostensensibilität der Kunden ist eine andere und damit ist, ich sag mal, der Deckungsbeitrag, den ich mit einem Projekt oder mit dem Verkauf eines Produktes realisiere, plötzlich ein geringerer. Ne? Also, sagen wir mal so, ne? Wenn wir mal kurz zusammenfassen. KI scheitert selten an der Mathematik an sich. Ne? Sie scheiden an Organisation, an Prozessen, an Verantwortung, aber auch an Kultur. Oder anders, KI verstärkt halt das, was schon da ist. Und schlechte Daten, schlechte KI. Chaotische Prozesse, chaotische Ergebnisse. Ja? Wenn man es jetzt mal so ein bisschen auf die Praxis überträgt, ne? Also was bedeutet das für euch, für dich jetzt ganz konkret, eben auch in der Rolle eines CIOs, CDOs? Möchte mal bloß mal so aufgreifen. Ne? Also ein Anbieter kommt und sagt, unsere AI-Plattform, die optimiert alles. Und du bekommst Demos, Slides, Benchmarks, alles super. Du startest ein Pilotprojekt, erste Ergebnisse, Daumen hoch. Ne? Dann Rollout und plötzlich Daten fehlen, Schnittstellen wackeln, die Nutzer misstrauen, die Ergebnisse schwanken so ein bisschen hin und her, das Projekt stagniert. Klingt vielleicht ein bisschen vertraut. Ihr habt vielleicht auch schon solche Erfahrungen gemacht. Übrigens bei der Time-to-Egg-Group wollen wir genau sowas vermeiden. Also insofern, wer gerne auf die Insights kommen möchte, ne, da gibt es bald ein Event im April. Seid dabei, geht auf unsere Webseite, könnt ihr euch gerne anmelden. Da werden wir uns auch solchen Fragen kritisch stellen. Ne? Und diese Fragen, die man dort eben hoffentlich ja dann auch mit uns gemeinsam diskutieren kann, ne, oder die uns gerne stellen können, wären unter anderem folgende. Also, bevor man eine KI einführt, Frage Nummer 1, woher kommen die Daten? Frage Nummer 2, wer verantwortet die Qualität der Daten? Frage Nummer 3, wie werden Fehler korrigiert? Frage Nummer 4, wie erklären wir die Ergebnisse? Lassen die sich überhaupt herleiten? Ne? Frage Nummer 5, was passiert eigentlich ohne KI? Ja? Wenn du auf diese Fragen oder wenn ihr auf diese Fragen keine Antwort habt, na, dann hat man eigentlich nicht wirklich ein KI-Projekt, dann hat man ein Experiment. Ja? Also, fassen wir nochmal zusammen, die so als CIO-Gedächtnisminute. Ne? KI ist kein Tool, KI ist ein Organisationsprojekt. Ne? Wenn deine Daten schlecht sind, macht die KI sie nur schneller schlecht. Ja? Wenn deine Prozesse chaotisch sind, macht KI sie nur schneller chaotisch. Automatisiert natürlich. Das ist ja vielleicht dann für den einen oder anderen schon ein Gewinn. Ne? Gut, also so viel heute zu dieser Folge im Sinne von, wenn Digitalisierung scheitert oder Failed Innovation. Und übrigens dann in der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema Benutzerschnittstelle, UX, User Experience so ein bisschen auseinandersetzen und mal drauf schauen, wenn eben sowas nicht gut ist, wie das eben auch ein großes Projekt killen kann. Und da freue ich mich schon darauf, wenn ihr kommt, ne? Und dann natürlich hier wieder einschaltet. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass die nächste Folge, muss ich mal schauen, vielleicht noch vor Ostern gepublished wird. Also bleibt gespannt, schaut auf meinen Kanal, ne? Hit subscribe, kommentiert das gerne auch, was ich hier erzähle. Und tell a friend, wäre natürlich alles super. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Ciao.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too.
With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.